Willkommen zu Authentisch und erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
Liebe Petra, Thomas, herzlich willkommen zu meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich freue mich total, dass du da bist, denn ich nehme gerne Menschen auf und mit in meinen Podcast, die einfach so engagiert sind und so über den Tellerrand hinausschauen wie du und eben auch so leidenschaftlich für ihr Thema sind. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du da bist, weil wir uns ja auch schon eine Zeit lang kennen und eine Weile kennen, kann ich das von Herzen sagen und freue mich, dass wir hier die Zeit zusammen verbringen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, liebe Claudia. Ich freue mich auch sehr darauf, gerade weil du einen so schönen Titel für deinen Podcast gewählt hast, die Mutmacherinnen, wenn ich das mal gendern darf.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Das wird mir nur eine Aussprache oftmals zu kompliziert, deswegen habe ich es beim Mutmacher gelassen.
Verstehe ich.
Ja, sehr cool. Ich habe ja nochmal gestalkt, weil witzigerweise ist es ja immer so, wenn wir, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn wir Menschen begegnen, die wir schon länger kennen, dann hat man irgendwie ein Bild und man glaubt, man weiß von dem Menschen alles. Und dann habe ich entdeckt, dass du ja sogar bei A&E-Reisen mal warst, was mir überhaupt total entgangen war. Entweder weiß ich, weil ich es noch gar nicht wusste. Das heißt, du kommst aus der Veranstalterlandschaft, auch pragmatisch in der Touristik unterwegs gewesen. Und vielleicht erzählst du so ein, zwei Sachen über dich, beziehungsweise auch, wie du zu Forum Anders Reisen gekommen bist, weil du das ja vornehmlich auch schon sehr viele Jahre machst und der Experte für das Thema Nachhaltigkeit bist.
Ja, gern. Das kann ich gern kurz erzählen. Ich bin eigentlich Quereinsteigerin in der Touristik. Ich habe Kunstgeschichte und klassische Archäologie studiert, also so diese klassischen Kulturfächer und habe dann während meines Studiums angefangen, bei A&E Erlebnisreisen nebenbei als Studentin zu arbeiten. Das heißt, ich habe das dann eine ganze lange Zeit immer wieder so tageweise mich da mit einbringen können, auch über einen sehr langen Zeitraum, und bin dann nach Ende meines Studiums tatsächlich auch im Tourismus geblieben, weil mich eben gerade diese Möglichkeit, Kultur über Reisen zu vermitteln, so begeistert hat. Mhm. Und von daher verknüpft mich eine sehr, sehr lange Geschichte mit A&E Erlebnisreisen, habe da sehr intensiv Produktentwicklung, Produktgestaltung gemacht, da auch die ersten Einblicke ins CSR-Management, also ins Nachhaltigkeitsmanagement bekommen und auch schon Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Und als Teil meiner Arbeit bei A&E habe ich dann das Privileg gehabt, in den Vorstand des Forums gewählt zu werden, weil A&E tatsächlich Mitglied als eines der Mitgliedsunternehmen im Forum Andersreisen war. Habe dann 4 Jahre lang dem Vorstand vorgesessen, bis ich dann weiter aufgerückt bin in die Geschäftsführung und das jetzt hauptamtlich mache.
Ja, wie genial. Ja, das ist ja eine schöne Entwicklung. Mir war das gar nicht so bewusst. Ja, und A&E Erlebnisreisen sind ja vielleicht für die Zuhörer, die jetzt in der Touristik nicht so so tief drin sind, ein wunderbarer, wie der Name eigentlich schon sagt, Erlebnisreisenveranstalter, der sich eben sehr stark auch im internationalen Fernreisengeschäft befindet und eben halt wirklich, ich habe sie so kennengelernt, als ein sehr feiner, feinsinniger und sehr sorgfältig und fürsorglicher Veranstalter ist, der sich eben sehr, sehr stark um seine Kunden auch sehr individuell kümmert und eben für das besondere Erlebnis einfach auch steht. Ne? Also das finde ich phänomenal, wie individualisiert sie auch unterwegs sind.
Und mit einem sehr, sehr starken Fokus tatsächlich auf soziale Begegnung. Das ist das Kernthema, was eben auch gerade, wenn man selber Produkte entwickelt oder auch Reisen für Menschen und mit Menschen zusammengestaltet, eine der Bereicherungen letztendlich im Tourismus darstellt. Wie gestalte ich so eine Begegnung, sodass sie sowohl für den Reisegast, der ja für eine kleine Weile in der Ferne zu Gast war, als auch für den Gastgeber oder die Gastgeberin eben zu einem schönen Erlebnis wird. Also so, dass man nicht voreinander steht wie im Zoo und sich beguckt und sich unterschiedlich findet, sondern eben, dass man tatsächlich sich das auszutauschen hat, entweder über eine Aktivität, das kann Kochen sein, das kann aber auch mal sein, dass man einfach sieht, wie Landwirtschaft funktioniert. Also solche kleinen Begegnungen zu inszenieren und gemeinsam auch dann zu einem guten Ergebnis zu führen, das ist eine schöne Bereicherung im Tourismus.
Ja, toll. Und Forum Anders Reisen befasst sich ja mit vielen Mitgliedern. Es ist ja im Grunde ein Verband, der hauptsächlich auch Reiseveranstalter beinhaltet, die eben einen besonderen Sinn für das Thema Nachhaltigkeit haben. Oder wie würdest du es zusammenfassen? Mhm.
Doch, das ist ganz richtig zusammengefasst. Wir sind ein Zusammenschluss von inzwischen knapp 140 Reiseveranstaltern, die sich eben gemeinsam dafür engagieren, dass die Reisen der Umwelt und den Menschen zugutekommt. Und das bezieht sich auf alle letztlich vier Dimensionen der Nachhaltigkeit. Über Sozialverträglichkeit habe ich eben am Beispiel A&E ja ganz kurz was gesagt. Also wie gestalte ich soziale Begegnungen, wie gehe ich respektvoll mit Kultur um? Das betrifft aber natürlich auch, und das ist vielleicht das, woran die meisten Menschen am ehesten denken, wenn sie Nachhaltigkeit hören, ökologische Nachhaltigkeit, also wie umweltfreundlich ist eine Reise. Viel Naturtourismus findet sich bei den Forum Andersreisen mit, die dann viele Aktivitäten auch in der Natur. Und dritte große Säule ist, auch das wird oft vergessen, das faire Miteinander wirtschaften. Bei wem kommt das Geld an und wie viel von dem Reisepreis kommt da an? Wie werden Preise, wie entstehen eigentlich Preise und wofür zahlt man was? Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und das vierte, die vierte Säule, die ist wahrscheinlich die unbekannteste. Da geht es darum, das Ganze auch zu managen. Denn nur wenn ich auch ein vernünftiges System aufbaue, dass ich das strategisch in das Kerngeschäft meines Unternehmens einbeziehe, erst dann erziele ich die volle Wirkung der nachhaltigen Reiseproduktion letztlich.
Ja, und ein wichtiger Aspekt, ne, weil da geht's, ich glaube, da geht's auch in dem Bereich ja um Empowerment, also sozusagen, wie kann so ein System dann auch von innen leben, mit der Überzeugtheit aller Menschen und wie legt man da Prozesse und Strukturen, dass das Ganze auch in die Umsetzung kommt, ne? Mhm.
Das ist richtig. Es geht genau darum, die Prozesse so strategisch erstmal zu analysieren, einfach zu schauen, wo ist eigentlich mein Ist-Zustand und dann eben zu schauen, wie kann ich Dinge verändern, wie kann ich sie besser aufsetzen. Empowerment ist ein guter Begriff dafür, aber es geht natürlich auch um Weiterbildung, Fortbildung und um aber auch miteinander entwickeln mit den Partnerinnen und Partnern in der Destination. Also es ist viel gegenseitiger Austausch, durch den auch immer wieder neue Anregungen entstehen, immer wieder neue Lösungen entwickelt werden.
Und wenn ich jetzt wenn ich so überlege, ich würde gerne meinen Anteil leisten im Bereich Forum Anders Reisen, kann ich das in Anführungsstrichen nur als Veranstalter, kann ich das auch als Reisebüro, kann ich das vielleicht sogar auch als externer Dienstleister, der jetzt vielleicht mit Touristik auch gar nichts zu tun hat? Das würde nur mal spannend sein zu wissen, wer kann sich engagieren?
Ja, also wir sind als Verein organisiert, wie viele andere Verbände auch, haben einen sehr starken Fokus natürlich auf Interessensvertretung und auch politische Arbeit, wie klassische Verbände. Bei uns als Mitglieder sind drei verschiedene Arten von Mitgliedern möglich. Klassisch ist der Reiseveranstalter. Wir haben uns sehr stark darauf konzentriert, die Veranstalter anzusprechen, weil sie den stärksten Einfluss auf das Produkt haben. Mhm. Es gibt noch eine Möglichkeit, sich als Privatperson bei uns zu engagieren. Das ist eine sogenannte außerordentliche Mitgliedschaft. Wenn man einfach Teil dieser Bewegung sein möchte, immer auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was wir gerade so machen und wohin es so weitergeht, dann ist das eine Möglichkeit, auch den Verband und die Arbeit zu unterstützen. Und die dritte Möglichkeit ist tatsächlich eine Fördermitgliedschaft. Mhm. Haben wir im Bereich aktuell, das sind Unternehmen, die sich auch einer nachhaltigen Entwicklung verbunden fühlen, aber keine Reiseunternehmen sind. Mhm. Also so ganz explizit nicht Reiseunternehmen, weil alle Reiseveranstalter müssen sich verpflichten, unseren Kriterienkatalog einzuhalten. Ah. Und das kann ich ja als anderes als Unternehmen, das außerhalb der Reisebranche tätig ist, nicht. Und von daher sind die Fördermitglieder einfach Unternehmen, die müssen von einem ethischen Grundgedanken sich schon dafür engagieren, dass nachhaltige Entwicklung in der Welt vorangetrieben wird. Das sind aber zum Teil, ist das unser Druckereipartner, wir haben verschiedene Destinationen, die Fördermitglied im Forum Andersreisen sind. Wir haben auch einen Messepartner, wir haben auch Reisebüro-Kooperationen, die bei uns Fördermitglied sind, um damit eben auch über die Kooperation tatsächlich den Vertrieb mit anzusprechen.
Das heißt im Grunde schon so, ich sag mal, touristisch nahe oder Kooperationspartner, die euch irgendwo nahe sind, wobei ich das toll finde. Ich finde das, also ich gerade, weil wir haben uns kurz ja auch unterhalten darüber, dass es jetzt einfach eine Bewegung ist, die immer mehr Präsenz und Bewusstsein bekommt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass mal aus eurer Sicht gedacht, der ein oder andere tatsächlich auch irgendwie noch Interesse daran haben könnte, weil ihr seid ja nun wirklich nicht eine Bewegung, die irgendwie vorgestern gegründet worden ist, sondern die besteht einfach schon lange Jahre und hat eine Festigkeit und eine Glaubwürdigkeit und mit all dem und das Thema Reisen natürlich auch super beliebt, dass ich mir vorstellen kann, dass das vielleicht sogar noch, ich sag mal, Externe dazukommen würden, um euch da zu unterstützen in eurer, ich meine so aus Vertriebssicht natürlich gedacht, in eurer Tätigkeit, ja. Ja, sehr schön. Und wenn du jetzt mal so zurückblickst in all den Jahren, was treibt euch, was sozusagen ist eure Mission, wenn man das, wenn ihr da eine habt oder wenn man das so benennen kann, oder was ist sozusagen, wie würdest du das jetzt zusammenfassen? Weil, ja, du hast ja enorm viele Erfahrung und was würdest du herausnehmen, was irgendwie spannend ist, nochmal zu wissen als Zuhörer, der vielleicht jetzt auch nicht in der Touristik ist oder auch doch in der Touristik ist, also vielleicht auch beide.
Ja, bei Tourismus, das ist ja so ein Thema und macht es ja eigentlich so schön. Es gibt zwar die interne Touristik quasi, ja, genau. die das hauptberuflich machen, aber bei Tourismus hat ja jeder irgendwie eigene Erfahrung, weil die meisten Menschen zumindest, wenn man Deutschland oder den deutschsprachigen Raum anguckt, haben die Möglichkeit zu reisen. Das ist ja weltweit nicht überall so, aber dadurch hat jeder irgendwie ein Gefühl fürs Reisen. Mhm. Und das macht es ja auch so spannend, dass man findet ja auch in jeder Gesprächsrunde, sei das nun privat oder beruflich, immer wieder gemeinsame Erlebnisse, über die man sprechen kann. Was uns tatsächlich antreibt, ist die Idee, mit dem Tourismus nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. Also Tourismus quasi in seiner Vielfalt, in seiner Ausstellung als Querschnittsbranche, weil es so in die gesamte Gesellschaft hineinwirkt, als positive Kraft zu nutzen, um vor Ort eine positive Entwicklung voranzubringen. Und nachhaltiger Tourismus schaut eben sehr darauf, dass tatsächlich die positiven Effekte besonders intensiv und besonders gestärkt sind und möglichst wenig negative Effekte entstehen. Also zum Beispiel Naturdegradierung von vornherein nicht durch das Produkt entsteht. Also da die Risiken vorher einmal abzuwägen und zu schauen, wo kann Tourismus, wenn er nicht so nachhaltig aufgebaut ist, vielleicht auch Schaden vor Ort zufügen und diese Schäden von vornherein zu sehen und zu vermeiden. Dann ist es immer besser, einen Schaden zu vermeiden, als hinterher mit einem Projekt wieder nachzubessern. Mein Lieblingsbeispiel ist sozusagen, erst fährt man mit einem großen Schiff zu nah an die Koralle ran und hinterher hat man ein großes Projekt, um die Koralle wieder zu renaturieren. Das im Vorfeld abzuwägen und zu sehen und zu vermeiden, ist eine wichtige Strategie im nachhaltigen Tourismus. Und das Tolle ist, dass es eben nicht nur, wenn ich das noch ergänzen darf, kurz, nicht nur auf die klassischen touristischen Leistungsträger bezogen ist, also das, was allen als erstes einfallen würde, die Mobilitätsanbieter oder die Unterkünfte oder vor Ort eben auch die Aktivitäten, sondern dass Tourismus ja in die gesamte Gesellschaft reinwirkt. Also das sind eben auch die Zulieferer, die Lebensmittel produzieren in der Region, dass man da eben schaut, dass die lokale Landwirtschaft mit einbezogen wird oder die Fischereibetriebe vor Ort, wenn man eben in kleinen Orten ist, da eben der Tourismus zum Abnehmer wird, dass man eben aber auch schaut, was gibt es sonst noch für Produkte in der Region, wie kann man mit Tourismus da eben auch noch eine positive Kraft entwickeln, sei das einerseits wirtschaftlich, das wird viel gesehen, aber eben tatsächlich auch interkulturell dann einen Austausch zu fördern.
Ja, das ist ja ein irre weites Feld. Ne? Das ist ja irgendwie, wenn ich mir überlege, ich setze mich hier so mal in deine Fußstapfen und denke ich so, wow, wo beginnt man da, wo endet man da? Das ist einfach irre. Wie kriegt ihr das dann alles unter einen Hut? Also ich meine, da muss ja eine unwahrscheinliche Systematik oder Struktur oder Agenda irgendwie vorliegen, dass man das, oder sagt ihr, Mensch, wir gucken halt auch, wo sind die proaktiven Leute, die etwas initiieren und die unterstützen wir. Das hat ja irgendwie sowohl unterstützenden Charakter für das, was ist, aber auch das, was man letztendlich irgendwie ja als Vision irgendwie wahrscheinlich ein Stück weit auch auf die Straße bringen will, das ist ja eine irre Arbeit und auch, ja, wahrscheinlich auch ein bisschen mühsam, ne, oder?
Auch mühsam klingt so, als wäre das so eine Last. Das ist tatsächlich sehr kleinteilig, da hast du recht. Es ist auch kleinteilig, weil weltweit die Situation oder die Ausgangsbedingungen ja sehr unterschiedlich sind. Also in jedem Ort ist es wieder ein Stück anders. Ob ich an der Nordsee bin oder vielleicht in Mecklenburg-Vorpommern an der Ostsee, da sind unterschiedliche Gegebenheiten vom Hinterland, von der Lebensstruktur. Und wenn man dann noch in die Welt guckt, nach Südeuropa oder auch in Schwellen- und Entwicklungsländer, sind da natürlich sehr unterschiedliche Voraussetzungen. Wir haben deswegen eigentlich zwei Strategien. Das eine ist, dass wir gemeinsam Standards entwickeln, also Mindeststandards, die sagen, das sind unsere Kriterien, so definieren wir für uns einen nachhaltigen Tourismus, danach wählen wir aus. Diese Kriterien haben wir im Laufe der Jahre in einer Art Kriterienkatalog zusammengeschrieben. Der ist inzwischen 14 Seiten lang. Das zeigt ein Stück weit, es ist eine Annäherung an diesen Detailreichtum, der sich eben bei jeder Reisegestaltung auch immer wieder eröffnet. Und den erweitern wir auch kontinuierlich. Also das ist für uns ein lebendes Dokument. Das entwickelt sich gemeinsam mit den Mitgliedern und es beinhaltet eben tatsächlich alle Bausteine einer Reise, von der Anreise über die Planung, mit wem arbeite ich wie zusammen, was mache ich vor Ort, wie ernähre ich mich, wer sind die lokalen Partner und Partnerinnen, mit denen ich zusammenarbeite? Wie informiere ich aber auch den Reisegast? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, da auch authentische Informationen zum Reiseland und zur Reisevorbereitung mitzugeben, damit der eben auch ein richtiges Bild hat von dem Reiseland. Und wie gehe ich natürlich auch in meiner Geschäftsstelle um? Wie organisiere ich meine Mitarbeitenden? Und was habe ich da auch für einen ökologischen Fußabdruck? Also ganz kleinteilig so die ganze Reisekette betrachten. Und es ist uns wichtig, da Standards zu setzen und die auch glaubwürdig zu setzen. Mhm. Und das Besondere an diesem Kriterienkatalog ist tatsächlich, dass er von den Mitgliedern für die Mitglieder entwickelt wird und jedes Unternehmen sich selbst verpflichtet, sie einzuhalten. Cool. Das ist anders als sozusagen einfach zu bestimmen, so soll das sein und ich selbst habe damit gar nichts zu tun, sondern alles, was da gemeinsam abgestimmt wird und das wird auf der Mitgliederversammlung oft in sehr, sehr auch intensiven Diskussionen abgestimmt, all das da verpflichten sich die Mitglieder hinterher auch gemeinsam einzuhalten.
Ja, mega. Also ich bin ja auch ein großer Freund davon, auch bei mir in den Trainings oder Coachings ist es halt so, dass du aus innen heraus ja auch etwas entwickeln darfst, um es tatsächlich nachhalten zu können, nachhaltig zu machen und es wirksam zu machen. Alles andere bringt eben nichts, ne? Das ist ein super Ansatz, den ich auch liebe. Finde ich großartig. Und wenn ich jetzt aber nochmal denke, so jemand wie ich, der auch gerne was in Bewegung bringt und gerne auch sozusagen Ergebnisse sieht, wie gestaltet sich das auch für dich? Weil siehst du regelmäßig, kommen regelmäßig Menschen zusammen, die dann auch irgendwo teilen ihre Erfolge oder ihre Prozesse oder ihre Entwicklung, dass du wahrnehmen kannst, wie Dinge sich entwickeln?
Also schon so, ich bin ja jetzt ein bisschen ein Stück weit entfernt vom Produkt und von der Produktentwicklung, dadurch, dass ich jetzt eben den Verband leite. Aber ich sehe sehr, sehr deutlich, dass ich gerade in den letzten 5 Jahren so circa sehr intensiv auch Destinationen zum Beispiel auf den Weg gemacht haben. Zu sagen, wir entwickeln uns gemeinsam, uns ist nachhaltige Entwicklung ein wichtiges Thema und das nehmen wir auch mit dem Tourismus auf. Also dass da zum Beispiel, es gibt ein neues, ja, was heißt neues, es gibt ein Wording, was ich ganz schön finde dafür, es geht um Lebensraumgestaltung. Also es ist anders als klassisch zu sagen, ich gestalte Urlaub oder ein Urlaubsland. Das finde ich ganz schwierig, weil dieses Land gehört ja nicht den Urlaubern, sondern das ist ja ein Land, in dem die Menschen leben und wir sind dafür eine kleine Weile zu Gast. Und deswegen finde ich so diese Idee, Tourismus kann Lebensraum gestalten, sehr schön. Ja. Und da, ich sehe da eine große Bewegung sowohl innerhalb Deutschlands, also die deutschen, einzelnen deutschen Regionen machen sich auf den Weg, sich genau zu überlegen, wie mache ich mir den Tourismus zunutze, um eben auch für die Bevölkerung in der Region was Gutes zu bewirken. Das kann zum Beispiel Mobilität sein, dass ich Busse, die ich für den tagsüber für den Schulbetrieb mit einsetze, nachmittags für den Tourismus mitnutze. Oder also es gibt ganz unterschiedliche Konzepte, wie man eben auch über den Tourismus Altersmobilität mitfinanzieren kann. Das sind aber auch international sehr, sehr viele Destinationen, die für sich erkannt haben, der Weg, Tourismus langfristig auch umsetzbar zu halten und auch zukunftsfähig zu halten, ist eine der wichtigsten Ziele, die wir auch mitverfolgen müssen, weil Tourismus ist ja sehr ressourcenintensiv. Wir alle lieben es, dann an den Küsten dieser Welt, an den Stränden zu sein, aber das nimmt natürlich auch sehr viel Raum und kommt in Konkurrenz zu anderen Lebenserwartungen, also sei das Fischereibetriebe oder andere Nutzung von Stränden und Küsten. Und wir nutzen damit nicht nur Fläche, wir haben auch einen hohen und sehr intensiven Verbrauch an Energieressourcen, an Wasserressourcen im Urlaub. Es gab eine Untersuchung, dass ein Reisegast im Urlaub 4-mal so viel Wasser verbraucht wie zu Hause. Das mag ein Stück weit damit zusammenhängen, dass man immer vom Strand kommt und nochmal duscht und dann nachmittags sich nochmal schön fertig macht und nochmal irgendwie. Also das hängt sicherlich damit zusammen. Also Urlaub ist eine ressourcenintensive Zeit. Und das gut in den Griff zu bekommen, damit diese Ressourcen nicht aufgebraucht werden, sondern auch langfristig vorhanden sind und da ein gutes System zu entwickeln, wie kann ich sparsam mit dem umgehen, was vorhanden ist und es gleichzeitig erhalten, ist ein wichtiger Antrieb für den Tourismus.
Ja, also im Grunde so das Ganzheitliche, ne? Also dass alles irgendwie ineinander zusammenwirkt. Ja, da finde ich ein schöne Ansicht. Wenn du jetzt auch nochmal zurückblickst und guckst, Mensch, ich habe jetzt, du hast ja von unwahrscheinlich vielen Nachhaltigkeitsprojekten wahrscheinlich auch erfahren dürfen. Gibt's so, wenn ich dich frage, was waren eigentlich die schönsten Projekte, wirst du mir wahrscheinlich kein eines nur sagen können, aber irgendwie vielleicht so eine kleine Beschreibung, die ist, wenn du dich in uns Lage versetzt, die jetzt weniger damit zu tun hatten in der Vergangenheit, irgendwie etwas schöne Vorzeigeprojekte sind, wo du sagst, boah, da wäre ich auch selber gar nicht drauf gekommen. Es hat sich irgendwie entstanden dadurch, dass wir irgendwie zusammengehockt haben und irgendwie mal darüber nachgedacht haben, wie so ein Nachhaltigkeitsprojekt immer noch dem Destination oder den Leistungsträger vor Ort irgendwie zugutekommt.
Das ist tatsächlich eine Herausforderung, weil ich in so vielen verschiedenen Destinationen auch schon auf tolle Zusammenarbeiten gestoßen bin. Vielleicht ein Beispiel, wir haben im Forum Andersreisen, das ist auch ein Gemeinschaftsprojekt, was entstanden ist, den ersten klimafreundlichen Trekkingpfad in Nepal gemeinsam entwickelt. Nun könnte man denken, naja, ein klimafreundlicher Trekkingpfad, was ist daran so Besonderes? Die Idee ist entstanden, das ist eigentlich ein Klimaschutzprojekt, das wir zusammen mit Atmosphäre, das wir 2003 gemeinsam mit German Watch als Klimaschutzorganisation mitgegründet haben, uns gemeinsam ja Projekte entwickeln, die als Ausgleich zu entstehenden CO2-Emissionen durch Urlaubsflüge genutzt werden. Und das Besondere ist aber, dass es uns darum nicht geht, schnell irgendwo mal ein paar CO2-Tonnen einzusparen, sondern dass auch da ein ganzheitlicher Ansatz ist. Also das Projekt in Nepal besteht zum einen daraus, der überwiegend ländlichen Bevölkerung Biogasanlagen mitzufinanzieren, sodass sie unabhängig werden von anderen Energiequellen. Eine Biogasanlage ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Man braucht 2 Stück Vieh und deren Dung und deren Ausscheidungen quasi. Und damit kann man eine kleine Biogasanlage auf seinem Bauernhof entwickeln. Und über dieses Biogas kann man zum Beispiel einen Kocher betreiben, kann man auch Glühbirnen betreiben, sodass es eine saubere Energielösung vor Ort gibt und die Bauern nicht mehr genötigt sind, entweder teures Kerosin für Lampen oder andere Betriebe zu kaufen oder aber Wälder abzuholzen, denn das ist die andere Möglichkeit, wie ich Wärme ins Haus bekomme oder kochen kann. Das ist sozusagen die ländliche Perspektive, darüber wird kompensiert. Und wir haben aber gesagt, damit der Reisegast vor Ort eben auch was sieht von diesem Klimaschutz, haben wir uns zusammengetan mit insgesamt 11 Lodge-Betreiberinnen in einer Region, die nach den Erdbeben 2015 die halbe Region zerstört haben, weil da die Häuser tatsächlich alle eingestürzt sind und lange Zeit darauf gewartet haben, auch die Reparatur voranzubringen, haben wir gesagt, wir wollen in diese Region neuen Mut bringen und neue Energie bringen, im übertragenen Sinne nicht nur darüber, dass wir die Lodges so gestalten, dass sie mit erneuerbarer Energie ausgestaltet sind, das kann Photovoltaik sein, das kann aber auch Thermie sein, also das sind ganz unterschiedliche technische Lösungen, die würde ich jetzt nicht im Detail beschreiben, sondern dass wir eben auch die Häuser anders aufgebaut haben, als sie vorher waren. Also da den Wiederaufbau begleitet haben, eine Veränderung in die Region zu bringen, neue Komfortstandards in die Region zu bringen, also anders als man das sonst in Nepal kennt, wo man auf so kleinen Pritschen liegt, haben wir da jetzt komfortable Matratzen auch mit besorgt. Also es gibt auch jetzt Doppelzimmer mit Wasseranschluss und wo man Wasseranschluss hinbringt, muss man natürlich auch für das Abwasser wieder sorgen. Also da so ein Gesamtkonzept für diese 11 Lodges entlang eines Trekkingpfades entwickelt und gleichzeitig aber auch noch so ein komplexes Projekt zusammen mit 2 Schulen ein Umweltbildungsprogramm mit auf den Weg gebracht haben, das sowohl für die Kinder in der Region gedacht ist, aber auch für Erwachsenenbildung, als auch für Informationen für Reisegäste da zur Verfügung steht.
Ja, mega.
Und der vierte Teil dieses Projektes sind dann noch verschiedene Health Posts, also so medizinische Stationen, die auch noch mit Photovoltaik mit unterstützt wurden, um quasi der gesamten Region auch was zurückzugeben. Also,
und wer, also das muss ja wahrscheinlich auch finanziell irgendwie unterstützt werden. Und wer ist da mit da Initiator? Also wer, sind das dann Mitglieder von euch oder sind das irgendwie auch andere Kooperationspartner? Oder?
Genau, das sind überwiegend unsere Mitglieder. Mhm. Finanziert wird das Ganze über die Klimaschutzabgaben, die eben für die Kompensation von Flügen eingenommen werden, sowohl entweder über die freiwillige Kompensation von Reisegästen, die das für sich persönlich entscheiden, als auch, und das ist ja vermehrt auch bei uns im Verband ein Thema, dass die Mitglieder die Kompensationen bereits in den Reisepreis mit einpreisen, sodass das schon Teil des Reisepaketes ist. Und diese Zahlungen bilden den Grundstock quasi für die Projektumsetzung. Darüber hinaus haben wir das Glück gehabt, dass wir auch eine Reihe von Spenden für das Projekt erhalten haben. Eine ganz große Spende ist von meinem persönlichen Umwelthero Mujib Latif, der am Kieler Ozeaninstitut schon lange Jahre intensiv zum Thema Ozean und Klima forscht, der seinen gewonnenen Umweltpreis in unser Projekt gesteckt hat, was natürlich auch eine größere Summe ermöglicht hat, um da vor Ort eben in die Umsetzung zu gehen. Und alles, was vor Ort entwickelt wird, wird eben auch mit lokalen Partnerinnen und Partnern umgesetzt. Das heißt, es gibt zwar die Expertise, die technische, die von Seiten von Atmosphäre, also von den Kolleginnen von der Klimaschutzorganisation kam, aber vor Ort arbeiten Ingenieure an der Umsetzung. Es gibt einen lokalen Manager, der das ganze Projekt leitet, sodass eben auch die Expertise im Land auch wirklich bestehen bleibt und auch die Produktion der einzelnen Teile vor Ort im Land passiert. Hm. Also da auch nochmal die Wertschöpfung mit einbezieht.
Ja, super. Aber das ist ja ein schönes Beispiel auch dafür, dass die Zuhörer, die sozusagen grundsätzlich ein Interesse an Nachhaltigkeit haben, auch gerne irgendwie sich einbringen können. Und wenn sie, auch wenn sie nicht aus dem aus der Tourismusindustrie kommen, glaube ich, nehmt ihr bestimmt auch gerne Spenden an, oder? Einfach so, um, ich sag mal, den Tourismus in der Nachhaltigkeit zu stärken, kann ich mir vorstellen.
Also für die Klimaschutzprojekte nehmen wir gerne Spenden an. Das Forum ist allerdings ein Wirtschaftsverband, also wir sind nicht, können keine Spendenbescheinigungen ausstellen. Also das ist so, wir sind zwar kleine Wirtschaftseinheiten, weil das sind ja alles kleine und mittelständische Reiseunternehmen, die sehr persönlich geführt werden, aber wir sind halt keine NGO, so klassisch, auch wenn man das manchmal denken mag, weil wir uns so intensiv damit beschäftigen, nicht nur auf die Wirtschaftszahlen zu gucken, sondern tatsächlich auf das, wie Tourismus durchgeführt und gestaltet wird und wem es dann zugutekommt. Ja.
Jetzt muss ich noch mal eine ketzerische Frage stellen. Ich sag mal, wie verhält sich, also ich glaube so als Externer, wenn man sich die Frage stellt, Reisen und Nachhaltigkeit, da beißt sich das ja schon alleine schon mit dem Thema Flug. Ne? Da habt ihr doch bestimmt auch Diskussionen, wie geht man eigentlich damit um? Weil wenn man wirklich das ganz konsequent verfolgt, dann müsste man ja wirklich auf dem Boden bleiben, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und mit der Bahn reisen oder mit dem Fahrrad oder ähnliches. Magst du da nochmal Einblick geben in die Diskussion?
Sehr gern. Ja, sehr gern. Das ist tatsächlich ein Thema, was wir von der Gründung des Verbandes an diskutiert haben, von ganz hardcore bis muss alles am Boden bleiben, bis hin, naja, weil wir haben halt die internationale Wirkung genau in den Schwellen- und Entwicklungsländern. Was man bei nachhaltigem Tourismus unserer Meinung nach nicht machen darf, ist es auf CO2 zu reduzieren. Eine Reise besteht aus so viel mehr als CO2. Aber natürlich geht es darum, mit CO2 Haus zu halten. Also wie oft fliege ich, wie lang bleibe ich in der Destination? Und deswegen haben wir für uns einen Umgang definiert, wie, wann, unter welchen Voraussetzungen Flugreisen gebucht werden und wann nicht. Also beste Flugreise ist die nicht stattfindet im CO2-Sinne, aber alle Destinationen, also die bis maximal 800 Kilometer entfernt sind, die kann man ja auch locker, sag ich mal, über Land erreichen. Und eigentlich auch darüber hinaus, wenn dann der europäische Bahnverkehr jetzt peu à peu auch mal weiterentwickelt werden würde. Das ist ja auch tatsächlich im Werden. Dieses Jahr ist ja, das hat noch kaum jemand mitbekommen, das europäische Jahr der Bahn ausgerufen worden. Mhm. Und da ist also ein bisschen auch was im Entstehen, dass da der Schnellverkehr innerhalb Europas auch ausgeweitet wird. Und dann kann man sicherlich diese 800-Kilometer-Grenze auch deutlich nochmal erweitern, wenn eben die Alternative besteht. Für alle Reisen, die weiter entfernt sind, also auf der klassischen Mittelstrecke, sagen wir, dass ein Mindestaufenthalt von einer Woche gebucht werden muss, damit eben die Anreise in gutem Verhältnis zu dem Aufenthalt steht. Diese Mindestaufenthalte sind nicht zu verstehen halt als Empfehlung, bleibt eine Woche, sondern bleibt mindestens eine Woche. Also das ist eigentlich die Botschaft. Also das ist sozusagen eigentlich die Überlegung, je weiter weg, desto länger vor Ort bleiben. Und das macht auch die dritte Staffel dieser Idee aus, zu sagen, wenn es eine Fernstrecke ist, dann mindestens vor Ort 2 Wochen. Je länger, desto besser. Weil dann eben auch dem Reiseland mehr zugutekommt, dieser Aufenthalt. Also wenn quasi die halbe Reise nur aus An- und Abreise besteht, dann ist da eben kein gutes Verhältnis zwischen dem, was man an Emissionen produziert und dem, was vor Ort eben tatsächlich an positiver Wirkung erzielt wird. Wir haben gesagt, das Beste ist einsparen, direkte Verbindungen nutzen und alles, was nicht eingespart werden kann. Dafür haben wir eben ein Kompensationsschema entwickelt, dass wir sagen, dann kann man einen Ausgleich über ein Projekt finanzieren, wo dann eben die gleiche Menge an Emissionen, die durch den Urlaubsflug entstehen, eben eingespart wird. Das wäre eben zum Beispiel unser Klimaschutzprojekt in Nepal, dass dann den Menschen vor Ort zugutekommt, dass eben lokale Bauern die Möglichkeit haben, selbst eine kleine Biogasanlage zu betreiben und damit höhere Lebensqualität vor Ort haben.
Okay, das macht das anschaulich. Also ist eben ganz auch da wieder ganzheitlich zu betrachten im Sinne von der Nachhaltigkeit und nicht nur auf Klimaneutralität eben zu reduzieren. Ne?
Ja.
Das ist so kurzweilig mit dir, liebe Petra. Irgendwie haben wir schon eine halbe Stunde gequatscht. Aber mir ist immer ganz wichtig, dass du auch nochmal das Thema, dass wir das zum Schluss das Thema Vertrieb nochmal aufnehmen. Und du auch nochmal aus deinem Leben sozusagen eine schöne vertriebliche Geschichte teilst, gerade weil Mutmacher für authentischen Vertrieb, glaube ich, auch gerade im Sinne von dem Thema Nachhaltigkeit ein schöner Aspekt ist. Fällt dir da noch was ein, so zum Abschluss?
Ja, also so spontan würde ich sagen, was mich im letzten Jahr jetzt wirklich begeistert hat, dass trotz dieser Pandemie und der dafür ja nicht schönen Situation im Tourismus, gerade unser neues Magazin, was wir auf den Weg gebracht haben, das Forum Andersreisen hat zum ersten Mal im letzten Jahr statt eines klassischen Reisekataloges ein Reisemagazin herausgegeben, in dem Geschichten zum Reisen sich finden von unseren Mitgliedern, in dem die Mitglieder Menschen vor Ort vorstecken, die Stellen, die hinter den Reisen stehen. Und was mich wirklich gefreut hat, ist, dass wir eine enorme Nachfrage gerade aus dem Vertrieb bekommen haben. Unsere Auflage, die wir dafür geplant haben für Reisebüros, die ist fast aufgebraucht. Also wir haben noch eine geringe Restauflage. Ich habe mich sehr gefreut, dass gerade in der Branche die Diskussionen um das Thema Nachhaltigkeit so gewachsen sind. Und habe das Gefühl, es besteht jetzt auch wirklich die Chance, dass viele auch gerade die in den Reisebüros sitzen und jetzt mal ein bisschen Zeit haben zu reflektieren, weil einfach ja bedauerlicherweise wenig zu buchen ist, einfach sich mal auf die Suche gemacht haben, was könnte ich denn alternativ eigentlich noch anbieten? Und offensichtlich unser Reisemagazin dafür als Anregung genutzt haben. Das hat mich wirklich sehr gefreut und ich hoffe, dass das Interesse weiter da bestehen bleibt und dass das eben auch dazu führt, dass gerade auch über den Reisevertrieb mehr Menschen Kenntnis bekommen von anderen Reiseangeboten. Also neben dem klassischen Badeurlaub bestehen ja so viele Möglichkeiten, seine Urlaubstage so zu gestalten, dass sie einem selber zugutekommen, aber dass sie eben auch darüber hinaus noch eine positive Wirkung haben.
Ja, mega, toll, das freut mich sehr. Und auch, weil du ja auch weißt, ich bin auch in dem ein oder anderen Netzwerk, wo ich das Thema in Nachhaltigkeit jetzt eben auch stark mit aufgenommen habe und mich im Grunde auch als Stück, muss man sagen, auch Neuling da reinbegebe. Also Nachhaltigkeit habe ich immer schon irgendwie wahrgenommen und auch gelebt, also wie ich jetzt feststellen darf. Aber es ist ja so immens umfangreich und komplex, dass ich das total spannend finde und ganz viel lerne gerade, was zum Thema Nachhaltigkeit und wir eben gerade auch Projekte eben auf die Beine stellen, die darauf einzahlen, mehr Bewusstsein zu schaffen und einfach auch es zu leben. Insofern freue ich mich, dass das Thema jetzt auch da angekommen ist und ja, wir gemeinsam da auch etwas in Bewegung setzen können. Apropos des Zugriffes, habe ich die Möglichkeit, auf der Webseite auf das Magazin zurückzugreifen, auch online?
Genau, es gibt es als Online-Blätterkatalog, also man kann direkt online blättern, aber es gibt da auch eine Bestellfunktion, also für all diejenigen, die es gerne haptisch doch nochmal nach Hause haben möchten, gerne auch bestellen und wenn es durchgelesen ist, auch gerne weiterreichen. Also wir freuen uns auch, wenn so ein Magazin durch mehrere Hände geht, weil das, auch das ist ja nachhaltig zu überlegen, dass man eine Ressource nicht nur einmal
Ja, super.
braucht.
Ja, dann werden wir das auf jeden Fall in den Shownotes nochmal als Link verknüpfen. So auch den Kriterienkatalog, den ich mir auch schon mal angeschaut hatte, den ich
Sehr
auch sehr
gerne.
spannend finde, sodass ihr, liebe Zuhörer, da auch zurückgreifen drauf könnt, ganz einfach und unkompliziert. Ja, Mensch, ganz, ganz lieben Dank. Ja, gerne,
Wenn ich noch
Petra.
Einen Link ergänzen darf, weil
gerne.
Der Kriterienkatalog ist schon eher für all die Menschen, die im Tourismus arbeiten. Für alle anderen ist das wahrscheinlich eine harte Lektüre, weil es da ja viel um Auswahlkriterien geht. Wie mache ich das als Praktiker? Wir haben über den Kriterienkatalog hinaus noch einen kleinen Flyer mit Tipps zur nachhaltigen Urlaubsplanung für all diejenigen, die ihre eigene Urlaubsreise entsprechend gestalten wollen. Den Link können wir gerne auch noch mit reinsetzen.
Ach,
das ist ein bisschen eine kleinere Checkliste und vielleicht als Appetitmacher eine schnellere Lektüre.
Ja, sehr cool. Ja, vielen Dank für die Inspiration. Liebe Petra, es war mir ein Fest, mit dir mich auszutauschen. Ich freue mich auf weitere Kooperation und Kommunikation, das Thema Nachhaltigkeit voranzutreiben. Ich hoffe, liebe Zuhörer, ihr habt auch ein paar Impulse mitnehmen können. Guckt gerne nochmal nach auf die Links und setzt euch mit Petra oder auch mir in Verbindung, wenn ihr zu dem Thema einfach auch gerne noch unterstützen wollt. Wir wissen garantiert Gelegenheiten, das zunutze zu machen.
Ganz herzlichen Dank an dich, Claudia.
Gerne, gerne. Dann lass es dir gut gehen. Und liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Wir haben ja seit Januar habe ich das Ganze eben auch in einem Videopodcast verbaut, sozusagen, damit man halt nicht nur im Audioformat, sondern auch im sehenden Format die Information nutzen kann. Ganz lieben Dank, seid gegrüßt und bis bald.